Vielen Dank, Herr Danner. Frau Welke und Frau Fix, kommen Sie schnell nach oben. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit für Diskussion, Fragen und Austausch. Ich gucke mal auch schon mal als erstes in die Runde. Bitte kurz, damit vielleicht auch andere dann noch drankommen können.
Ja, eben hat sich ja keiner mehr nach mir gemeldet, zunächst.
Doch.
Ja, später. Okay, also zunächst zu Herrn Danner, weil der gerade als Letzter war. Sie haben gesagt, es konnte nicht alles realisiert werden, was die Betroffenen sich erhofft hatten. Also das finde ich sehr euphemistisch. Wir haben bis an den Rand unserer Kräfte gekämpft, um die schlimmsten Grausamkeiten zu verhindern, was uns ja auf den letzten Metern gelungen ist, am Ende mit 68 Änderungsanträgen. Und wir haben immer gesagt, wir haben uns unser altes schlechtes Recht millimeterweise zurückerkämpft. Damit komme ich gleich zu Frau Fix. Sie haben bei der Würdigung des BTHG die Gleichstellung von Eingliederungshilfe und Pflege gesagt. Das ist geltendes Recht. Es war in den ersten Gesetzentwürfen, sollte es verschlechtert werden, richtig. Da sollte es einen Vorrang der Pflege geben. Aber man kann doch nun das BTHG nicht loben, weil es einfach den Status quo perpetuiert. Also das ist ja nichts Tolles am BTHG. Es ist sicherlich ein Fortschritt an dem, was am Ende verabschiedet wurden im Vergleich zu den Entwürfen, aber nun kein besonderer Fortschritt. Was anderes, was Sie gesagt haben, Frau Fix, 103 Absatz 1 Satz 2, sehen wir auch so. Es kann nicht sein, dass Pflegekasse und Eingliederungshilfeträger entscheiden, dass Betroffene jetzt in eine Pflegeeinrichtung müssen. Widerspricht auch ganz klar Artikel 19 BRK, widerspricht auch dem General Comment. Und an der Stelle würde ich Sie auch gerne fragen, ziemlich am Anfang sagten Sie, zu den Poolen die Zumutbarkeitsregelung würden Ihnen Sorgen machen. Ich weiß nicht genau, ob ich Sie da falsch verstanden habe, aber auch da die Frage an Sie, die ich ja schon an Herrn Schmachtenberg gerichtet habe, leider hat er sie nicht beantwortet, sondern nur den mir bereits bekannten Sachstand vom BTHG referiert. Aber vielleicht können Sie darauf antworten, welche Bedeutung der General Comment jetzt zu Artikel 19 für die Wohlfahrtspflege hat. Danach darf es kein Zwangspoolen geben. Ich habe Sie so verstanden, dass die Zumutbarkeitsregeln Ihnen beim Poolen Probleme machen, dass Sie also lieber mehr Zwangspoolen würden, als es ja derzeit erlaubt ist. Aber welche Bedeutung hat die UN-Behindertenrechtskonvention, hat der General Comment für die Wohlfahrtspflege?
Muss ich doch, damit ich habe nämlich drei Meldungen jetzt noch, deswegen vielleicht...
Ich bin auch schon am Ende.
Okay, wunderbar. Wollen Sie kurz was dazu sagen, weil dann haben wir noch drei weitere Meldungen.
Ja, also... Ich glaube, es funktioniert.
Doch, Sie müssen es nah ranhalten und dann geht es.
Okay. Also natürlich sozusagen war diese Schnittstelle Eingliederungshilfe, Pflege, da dreute uns ja sozusagen ein absolutes Unheil. Und deswegen habe ich am Anfang erwähnt, wir sind froh, dass wir sozusagen den alten Rechtszustand wiederhergestellt haben. Ja. Ich habe aber auch sozusagen auf einer Folie hier eine ganze Reihe von Problemen dargestellt. Ich habe auch gesagt, eben Gleichrang schützt sozusagen nicht vor dieser Abgrenzungsproblematik und ich sehe da eine ganze Reihe von Problemen auf die Menschen mit Behinderung zukommen und ich sehe eine ganze Reihe von Problemen, die heute schon existieren, also 43a, gegebenenfalls drohende Verschärfungen in Bezug auf die Anwendbarkeit aufs ambulante Setting und eben, wie gesagt, auch diese Möglichkeit sozusagen, dass die Menschen von der Eingliederungshilfe Einrichtung oder von der Wohneinrichtung der Eingliederungshilfe in Pflegeeinrichtungen verschoben werden dürfen und das darf nicht sein. Ja, also ganz klar sozusagen, deswegen auch die Forderung, die wir im Gesetzgebungsprozess schon erhoben haben und die wir jetzt auch als Nachbesserungsbedarf, sollte es da irgendwelche Möglichkeiten geben, dass das Gesetz nochmal geöffnet wird, noch einmal sozusagen erheben würden, dass dieser Satz 2 aus dem jetzigen 103 gestrichen wird. Pooling, ganz klar sozusagen, nur wenn gemeinschaftliche sozusagen Leistungserbringung gewünscht wird, dann sozusagen darf es die gemeinschaftliche Leistungserbringung geben. Wenn sie abgelehnt wird, dann ein ganz klares Nein. Und sozusagen, wir sehen deswegen auch mit Bauchgrimmen die Änderungen, die da nochmal in dem 104er zur Zumutbarkeit gemacht wurden, können aber jetzt natürlich noch nicht irgendwie erkennen, das war ja Aufgabe für heute, nochmal zu sagen, was ist schon am Horizont sichtbar, das sehen wir noch nicht, aber ganz klar sozusagen das Bekenntnis, weil Sie nach dem Bekenntnis der Wohlfahrtspflege gefragt haben, hier den General Comment hier zu unterstützen.
Ich würde gern die drei Fragen rannehmen. Zuerst hatte sich ganz hinten jemand gemeldet, dann die Dame in der Mitte und dann der Herr hier vorne in der Reihenfolge.
Ja, ein Eindruck für mich, als erst ein Tag ist, dass es eine ziemlich anstrengende Phase gerade ist und alle mit der Umsetzung unwahrscheinlich belastet sind und angestrengt sind. Und was normal ist bei so einem großen Gesetzeswerk. Und aber was dazu führt, natürlich, dass es auch zu einem Administrieren kommt. Ja, dass hier etwas administriert wird in der Umsetzung, auch Menschen administriert werden. Das ist nicht zu diffamieren, das gehört bei so einer großen Umsetzung dazu. Und ich habe jetzt Ansätze gespürt, herauszuhören. In der ersten Runde waren es vor allen Dingen Worte, die dann aber mit dem, was an Aufgaben gerade unterwegs ist, nicht mehr hinterlegt waren, aber an Ansätze gespürt, dass es doch auch darum geht, Raum zu schaffen, Raum zu erfinden für die Seele, für den Geist des BTHG und dessen, was es um die Menschen geht, um das, was bei der Umsetzung dann bei allen den vielen Punkten, das mitschwingen zu haben und zu thematisieren. Und da war mir die Frage, wie kann es gelingen, dass, wenn es gerade jetzt in die Umsetzung geht, nicht nur klein, klein jedes Detail überlegt, wie sollte es umgesetzt werden, sondern eine Vergewisserung stattfinden kann, worum geht es dahinter und wie kann das mitschwingen. Und diesen Aspekt zu erfinden, ja, wenn der Begriff Partizipation immer wieder verwendet wird, nur ein kleines Beispiel, und eigentlich immer die Partizipation momentan gemeint wird zwischen den öffentlichen Trägern und politischen Entscheidungsträgern und den freien Trägern und Verbänden und Interessenvertretungen. Ja? Also wo ist Partizipation der Menschen in der Hilfe und die Frage, was heißt Teilhabe und Selbstdefinition von Teilhabe, wenn der Schmachtenberg sagt, der öffentliche Träger definiert, aber wo geht es denn darum, wo will ich Teilhabe? Und wie definiere ich selbst mit, was mein Bedarf ist? Wo ist der Raum dafür? Wo sind die Grenzen und wie wird das ausbalanciert? Diese Seele, dieser Geist, wie können wir den erfinden? Was für Ideen haben Sie am Panel, wie das mitschwingen kann im gesamten Prozess? Das würde mich interessieren.
Ich würde erstmal die anderen beiden Fragen nochmal dazu nehmen. Bitte schön, die Dame. Haben Sie ein Mikrofon?
Es kommt. Nee, ich muss ziemlich laut sprechen. Ich glaube, man versteht mich auch so.
Sonst wäre ich auch zu Ihnen gekommen.
Okay, so ist es natürlich sehr viel besser, auch für Sie, dass ich Sie nicht so anschreien muss. Ich habe gerade eben, Frau Dr. Fix, bei Ihnen gehört, dass Sie von den zusätzlichen Kosten für angemessenen Wohnraum als Fachleistung gesprochen haben und wollte einfach nochmal nachfragen, weil es stimmt, das steht so in der Begründung, aber im Gesetz selber steht ja Kostenerstattung. Und ich habe gelernt, Kostenerstattung ist eine wirtschaftliche Hilfe. Und ich finde das im Sinne der Menschen mit Behinderung wichtig, dass hier eine Gleichbehandlung kommt, damit die Existenzsicherungsleistungen alle eine rein wirtschaftliche Hilfe sind. Bei der rein wirtschaftlichen Hilfe nämlich bestimmt der Betroffene selber, was die Qualität der Leistung ist, er beschafft sie sich selber, es wird nicht durch andere beschafft. Und insofern finde ich die Diskussion darum, ob das eine Fachleistung ist, hat der Gesetzgeber hinten reingeschrieben, aber wir wissen ja, wenn er es reingeschrieben hat und es hat es vorne nicht realisiert, ist es nichts geworden. So. Und deswegen würde mich nochmal interessieren, wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um, dass auf der einen Seite da Kostenerstattung steht und auf der anderen Seite hinten in der Begründung Fachleistung. Danke. Mhm.
Dankeschön. Wir können das Mikrofon gerne an den Herrn vorne weitergeben. Bitte schön.
Ja, schönen Tag, Detlef Boje aus Hamburg. Frau Dr. Fix, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Sie als Maßstab auch die Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf hier nochmal in den Mittelpunkt gestellt haben und dabei auch nochmal das Thema des Mindestmaßes an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit angesprochen haben. Das betrifft ja sehr viele Menschen, die in Tagesförderung, 50.000 Menschen, glaube ich, die von Teilhabe im Arbeitsleben ausgeschlossen sind. Und das sind nicht nur Menschen, die den ganzen Tag Arbeit, ganzen Tag ganz wenig leisten, sondern es sind auch viele Menschen mit psychischen Krankheiten, erworbenen Hirnschaden, die nur zu geringen Zeiten ganz, ganz viel schaffen. Also vielen Dank. Und meine Frage in diesem Zusammenhang ist aber, wie kann in der Umsetzungsbegleitung, Sie sind ja auch im Projektbeirat, ich weiß nicht, ob persönlich, mit beteiligt, auch dieses Thema dessen, was nicht errungen wurde, in dem Bundesteilhabegesetz auch mit betrachtet und bewertet werden. Also dass es nicht zu weiteren Sonderwelten führt, weil die Errungenschaften des anderen Leistungsanbieters, Budgets für Arbeit und so weiter zu Nachteilen von anderen wird.
Danke. Dankeschön. Also zwei ganz konkrete Fragen an Frau Dr. Fix und dann die sozusagen Vergewisserungsfrage würde ich dann auch gerne nochmal an alle geben.
Ja, erstmal zu der zweiten Frage. Das wird man sehen, inwiefern sozusagen diese Fragen im Umsetzungsbegleitungsprojekt thematisierbar sind. Auf jeden Fall ist ein Themenkorb die Teilhabe am Arbeitsleben. Und wir werden schauen, wie wir sozusagen dieses Thema, dieses wichtige Thema hier unterbringen können. Thema Fachleistung, existenzsichernde Leistungen, Stichwort Kostenerstattung. Ja, sozusagen in der Tat geht es im Moment wirklich darum, erstmal sozusagen auseinander zu ziselieren, wie mit dieser 25% plus Regelung umgegangen werden kann und sozusagen welche Kostenbestandteile auf welcher Seite sozusagen, gibt ja auch noch die Regelbedarfe, ne, was, welche Position wo verankert werden darf. Und ich denke, das ist schon auch ein unheimlich wichtiger Prozess, der auch sehr entscheidend für die Leistungserbringer ist. Gleich viel sozusagen habe ich ja auch nochmal gesagt und das ist mir, ich habe es nicht ohne Bedacht gesagt, dass es darum gehen muss, die Fachleistung auch den individuellen persönlichen Nachteilsausgleichen entsprechend zu definieren. Und das steht natürlich sozusagen auch im Zusammenhang mit diesem gesamten Prozess. Also wir dürfen ihn, diese Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen eben genau nicht verkürzen auf sozusagen hier den Blick auf die jeweiligen Konten- und Kalkulationsschemata, sondern müssen eben gucken, sozusagen, wie die Fachleistung jeweils personenzentriert ausgestaltet werden kann und wie sozusagen wir diesen Prozess gestalten und hier auch zu einer Neupositionierung kommen.
Die Frage sozusagen, wo ist eigentlich der Raum für Selbstvergewisserung, der Raum für den Sinn sozusagen, der hinter diesem Gesetz steht, auch nochmal vor dem Hintergrund, Sie hatten das vorhin auch nochmal gesagt, Frau Welke, dass die Personenzentrierung und die Individualisierung nicht aus dem Fokus geraten, also dass man das sozusagen immer wieder herholt. Was würden Sie darauf sagen? Ich finde das eine sehr spannende Frage.
Frau Welke. Ja, ich finde die Frage auch super. Und der Raum ist natürlich so eine Sache. Also ich meine, es gibt ja jede Menge Räume hier und im TV und im Beiraten und überhaupt. Ich glaube aber, Sie meinten einen ganz konkreten Raum und dann auch sehr konkret in der Umsetzung. Und ich glaube tatsächlich, dieser Raum muss jetzt quasi in den Verhandlungen sein, also in den Verhandlungen zu den Rahmenverträgen. Und dieser Raum muss hinterher bei der Gesamtplanung sein und bei der Bedarfsermittlung. Und da muss der Raum sein in den Gesprächen zwischen Leistungsträger und Leistungsberechtigten. Und da muss halt dieser Geist, der ja zwischendurch, Frau Lösekrug-Müller sagt das ganz zu Beginn, sie hat nochmal darauf hingewiesen, oder Herr Schmachtenberg, was eigentlich die Parteien, die das Gesetz dann auch verabschiedet haben, nochmal gesagt haben, dass es eben alles im Lichte der UN-Konvention umgesetzt werden muss. Und das steht quasi nochmal so darüber, über diesen beiden zwiespältigen, aufgeteilten Zielen. Und das muss tatsächlich mit berücksichtigt werden. Und ich glaube, dass dass es dafür eben, und deswegen passte das dann auch ganz gut mit diesen Beratungskompetenzen-Thema, das eben einerseits eine Rollenklarheit, glaube ich, jetzt neu erlernt werden muss von Leistungsberechtigten, Leistungserbringern und Leistungsträgern. Was haben wir jeweils für einen Part? Wer sind wir? Wo ist unser Unterstützungs- und Beratungsansatz wichtig und was müssen wir dabei einnehmen? Da ist auch für die, es gibt ja dann neu auch die Person, die Vertrauensperson im Verfahren, auch die hat ja eine spezifische Rolle. Auch da muss man, glaube ich, sich überlegen, wie kann diese Person gut unterstützen? Was kann da vielleicht auch entwickelt werden, damit der Leistungsberechtigte vielleicht auch besser da nochmal sich vorbereiten kann auf so ein Verfahren? Das ist super wichtig. Und aber auch eben der Leistungsträger, dass er eben auch seiner Rolle sich gewiss ist und lernt, wie er denn wirklich unmittelbar im Gespräch mit dem Leistungsberechtigten tatsächlich an die Ziele und Bedarfe herankommt und dann eben in der Leistungserbringung das auch umgesetzt werden kann. Und dafür geht es dann eben auch um Ressourcen, das hatte ich ja eben auch schon angerissen. Es kann dann eben nicht so sein, dass wir dann im Plan alles schön stehen haben und am Schluss gibt es eine Gesamtpauschale, wo dann eben in der Einrichtung doch keine individuelle Leistungserbringung möglich ist, sondern nur Gruppenleistungen angeboten werden.
Herr Dr. Danner.
Also meine Antwort auf diese Frage ist ganz klar, dass Partizipation halt nicht nur ein leeres Wort ist oder etwas, was jetzt gerade schick ist oder dann irgendwie halt auch noch gemacht werden sollte, sondern wenn man betroffene Menschen beteiligt in den Entscheidungsfindungsprozessen, auch der Verwaltung beispielsweise, und sich einfach auch mal anhört, wie das ist, jahrelang in den Mühlen des Systems unterwegs gewesen zu sein, dann bekommt man hilfreiche Hinweise, wie man es besser machen kann. Und gerade der Prozess, den Frau Lösekrug Möller zur Anbahnung des BTHG geleitet hat, war sehr lehrreich, weil dort nämlich Menschen mit allen Behinderungsarten mit am Tisch saßen und aus ihrer Sicht die Dinge halt auch mal mit einbringen konnten. Und andererseits war es aber auch so, dass man die anderen Akteure auch mal verstanden hat, warum die wie agieren. Und wenn Partizipation so gelebt wird, dann kann man auch immer wieder auch diesen Geist thematisieren. Dann wird es eben nicht so eine technokratische Umsetzung, sondern ein Diskurs mit allen Beteiligten.
Frau Dr. Fix, wie optimistisch sind Sie auch, dass sich so dieses, vielleicht auch der Blick aufeinander und die neuen Rollen, in denen Sie sich ja auch befinden, dass sich das ändert mit der Zeit?
Ich würde erstmal Optimismus verbreiten wollen, sozusagen. Wir können den Prozess ja auch mitgestalten. Es wird sehr wesentlich darauf ankommen, dass die Menschen mit Behinderungen, ihre Selbsthilfeverbände, sich hier entsprechend lautstark zu Wort melden, dass auch wir, wie sage ich mal, als Leistungserbringer sozusagen diesen Prozess dahingehend, so wie Frau Welke das beschrieben hat, entsprechend begleiten. Und wenn wir da gut hingucken, kann was draus werden. Aber ich sehe auch sozusagen einen Punkt bei diesem personenzentrierten Ansatz mit großer Sorge, nämlich dass der Gesetzentwurf immer in dem Spannungsfeld zwischen personenzentriertem Ansatz und Pauschalen, Höhe der Leistungspauschalen, die dann in den Landesrahmenverträgen sogar festzulegen sind, weiterhin mit Leistungstypen sozusagen operiert. Deswegen habe ich auch so stark sozusagen diesen personenzentrierten Ansatz hervorgehoben. Also es wird unheimlich eine sehr große Herausforderung zumindest sein, sozusagen das zu bewegen. Aber ich glaube, wir wollen ja, Frau Dr. Arnade hat es ja vorher schon gesagt, nicht nur den Status quo bewahren und froh sein, dass wir wieder zum Gleichrang zurückgekommen sind, sondern wir wollen ja etwas weiterentwickeln. Und wenn das Ganze mehr sein soll als nur die Worthülse vom einrichtungsbezogenen zum personenzentrierten Ansatz, ne, beschreibt ja zunächst nur mal ein Spannungsverhältnis. Und wenn wir sozusagen tatsächlich sagen, okay, die Einrichtungsperspektive lassen wir hinter uns und es geht jetzt wirklich um sozusagen personenbezogen, um die individuellen Bedarfe, dann müssen wir sozusagen diesen Prozess verdammt gut begleiten und gucken, dass das auch tatsächlich zum Tragen kommt. Ich bin von Haus aus Optimistin, wäre ich mal optimistisch, aber wir werden sozusagen natürlich auch mit sehr kritisch-konstruktivem Auge sozusagen den Prozess betrachten und fragen Sie mich das in einem Jahr wieder.
Vielleicht mache ich das. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese kurze Runde, für diesen sehr intensiven Nachmittag. Vielen Dank erstmal an Sie drei. Ja, Sie hatten es gerade schon angesprochen, es ist ein sehr dichter, sehr voller, informationsgeladener Nachmittag gewesen. Jetzt kommt das Abendessen. Da können Sie sich natürlich weiter unterhalten, miteinander unterhalten und auch morgen steht ein interaktiver Vormittag an. Sie sind sehr herzlich eingeladen zum Abendessen. Das findet hier statt, es findet im ersten Stock statt. Da haben Sie auch noch Möglichkeit zum gemeinsamen Ausklang des Abends. Sie bekommen auch Musik. Ich habe auch schon die drei Musikerinnen gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Ich hoffe, ich spreche die jetzt richtig aus. Die Gruppe heißt Musée Royal und besteht aus Akkordeon, Geige und Kontrabass. Sie dürfen sehr gespannt sein, was sie da auch noch erwartet und lassen sich ein bisschen in den Abend tragen mit einem Mix aus Tango, Walzer und Folklore. Seien Sie trotzdem morgen um 9 Uhr pünktlich wieder hier, auch wenn die Musik ganz besonders schön war. Morgen erwartet Sie noch, wie gesagt, ein interaktiver Tag und sehr themenorientiert. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt einen schönen Ausklang des Abends. Bis morgen. Applaus